Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Hört ihr das? Diese Stille auf Schalke hat man seit Jahren nicht gehabt. Komplett ungewohnt, fast schon unheimlich. Keine Trainerdebatte, keine Führungsdiskussion, keine Schlagzeilen über irgendwelche internen Brände, obwohl gerade erst Jahreshauptversammlung war. Und sportlich läuft's auch noch bei Schalke. Nach einem Drittel der Saison liegt das Team klar auf Aufstiegskurs, sage ich jetzt mal. Und das nur wenige Monate nach einem Fastabstieg. Wie konnte sich das da alles so schnell drehen? Was hat sich verändert? Und wie stabil ist das Ganze? Wie stabil ist Schalke 25, 26 tatsächlich? Wir schauen uns die Lage da mal an mit einem Mann, der die Lage auf Schalke seit Jahren im Blick hat, für Ruhr 24. Marcel Witte ist da. Hallo Marcel.
Hallo Malte, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Du kannst uns das ein bisschen erklären, was da bei Schalke so ungewohnt ist aktuell. Du bist ja seit Jahren wirklich dicht dran. Erschreckt dich die Ruhe da auf Schalke auch derzeit ein bisschen?
Erschrecken ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ungewohnt. Ungewohnt, so viel Ruhe zu haben, aber irgendwo für einen selbst, aber auch für den Verein natürlich auch irgendwie schön.
Ein Verein, der einen immer wieder überrascht hat, oftmals dann eher negativ, wahrscheinlich jetzt mal positiv. Auch die Fans wirken entspannter. Wo machst du denn jetzt die Gründe für diese Ruhe und dieses ja veränderte Schalke, sage ich es jetzt einfach mal so, von außen betrachtet fest?
Naja, erstmal natürlich mit dem Erfolg, den Schalke 04 hat. Das ist ja logisch. In fast jedem Verein, der Erfolg hat, ist es logisch erstmal ruhiger als beim Verein, der irgendwo unten in der Tabelle rumkrebst, wie es auf Schalke in den letzten 2 Jahren der Fall war. Aber natürlich haben die Protagonisten, die vor allem neu dazugekommen sind, einen sehr großen Anteil. Und Frank Baumann steht absolut für Ruhe, für Souveränität. Und genauso Miron Muslic macht es als Trainer wirklich super. Da kann man kein schlechtes Wort verlieren. Hat es geschafft, die Fans wieder hinter sich zu scharen, hinter Schalke 04 zu scharen. Man hat immer noch den Blick auf das letzte Saisonspiel gegen Elversberg im Mai, wo die Fans die Mannschaft verhöhnt haben, 90 Minuten lang ja einfach nur Lieder gegen die Mannschaft gesungen haben, sich lustig gemacht haben. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt. Der Verein steht wieder wie eine Eins zusammen und da können auch selbst mal kleine Rückschläge, wie halt mal eine Niederlage oder das Pokal aus, dann nicht viel bezwecken, weil man macht trotzdem weiter. Und das ist auf Schalke dann schon bemerkenswert, weil das kannte man aus den vergangenen Jahren durchaus auch anders.
Definitiv. Du hast diese kleine Krise, diese kleine Formdelle da schon angesprochen. 0-4 im Pokal gegen Darmstadt, 1-2 danach direkt in der Liga gegen den KSC, beim KSC. Also 2 Niederlagen in Folge, nach zuvor 5 Ligasiegen in Folge. Ja, und trotzdem ist Ruhe. Also kann man schon sagen, auf Schalke jetzt eine neue Kultur?
Definitiv eine neue Kultur, an die man sich, wie gesagt, auch irgendwie erstmal gewöhnen muss. Aber das tut dem Verein auch einfach wirklich gut. Diese Ruhe, alle können ganz entspannt arbeiten, sich wirklich darauf fokussieren, was passiert am Wochenende und haben nicht irgendwelche Nebenschauplätze, dass irgendein Spieler irgendein Posting raushaut oder irgendeine Aussage gibt, sondern nee, alle fokussieren sich und arbeiten auf das Ziel hin, den Verein zu stabilisieren.
Du hast die beiden Kulturbringer schon genannt, die Kulturschaffenden Muslic und Baumann. Natürlich waren ja 2, die, als sie starteten, Baumann ein bisschen früher, Muslic ein bisschen später, beziehungsweise zum Saisonstart dann erst. Baumann, der war ja dann noch in der Übergangsphase schon dabei, ja doch mit ein bisschen Kritik gesehen wurden. Frank Baumann haben viele, was ich so gehört habe, jetzt nicht unbedingt viel zugetraut, weil er als sehr ruhig natürlich gilt, aber weil er auch ja eben nicht so als Macher in Erscheinung getreten war bisher, obwohl er natürlich auch einiges bewirkt hatte bei Bremen, aber eher doch im Stillen und von daher irgendwie gar nicht so richtig zu Schalke passte. Warst du auch ein bisschen skeptisch?
Durchaus, weil man es eben nicht so ganz einschätzen konnte, weil wie du schon richtig sagst, er kam aus einem sehr ruhigen Umfeld und das passt natürlich eigentlich erstmal gar nicht zu Schalke 04, war schon sehr polarisiert, wo immer viel Emotionen drinstecken. Natürlich bei Werder Bremen auch, aber das ist einfach nochmal was komplett anderes. Auch Schalke, du hast 2-mal die Woche öffentliches Training und gerade in den Ferien kann es durchaus sein, dass du an beiden Tagen auch mal eine 4-stellige Fananzahl nur bei einem Training hast. Das erzeugt schon sehr viel Druck, aber Frank Baumann hat es halt einfach mit Leistung dann geschafft, die Leute hinter sich zu scharen und für ein ruhiges Umfeld auf Schalke zu sorgen. Und deswegen allergrößten Respekt wirklich vor dem, was Frank Baumann in den letzten fünf Monaten auf Schalke geleistet hat.
Du sprichst die Leistung von Baumann an, also dieses Aufräumen auf Schalke, dieses in Anführungsstrichen, das ist natürlich auf Menschen bezogen immer schwierig, das zu sagen, dieses Ausmisten in den Strukturen, nennen wir es einfach mal so, ohne jemanden direkt jetzt anzusprechen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, genau. Also es musste auf der einen Seite natürlich der Kader verändert werden, logisch. Wenn du zwei Jahre lang gegen den Abstieg spielst, dann stimmt irgendwas im Kader nicht. Und da musste man natürlich auf jeden Fall rangehen, aber ebenso auch auf anderen Positionen. Und wir wissen es alle, Ben Manga musste als Kaderplaner, also Direktor Kaderplanung, dann seinen Platz räumen. Und da war einfach dann die Zeit für einen Neuanfang. Man braucht andere Strukturen und Frank Baumann ist ganz klar der Boss im Sport und entscheidet, in welche Richtung es geht. Und da war für einen Ben Manga dann kein Platz mehr.
Und er hatte sich ja dann auch gegen den Aufsichtsrat tatsächlich sogar in der Trainerfrage durchgesetzt, was ich gelesen habe. Zwei Gegenstimmen, als die Wahl auf Miron Muslic fiel, beziehungsweise als abgestimmt wurde über Miron Muslic. Aber er hat gesagt, nee, machen wir, das ist mein Mann. Was hat ihn so von dem überzeugt? Was war der Auslöser dafür, dass Baumann gesagt hat, den will ich? Oder war es eher so, auch so ein bisschen wie die Bayern mit Kompany, eher so der Not geschuldet, dass vielleicht die Auswahl auch gar nicht so groß war? Oder steckte da ein klarer Plan hinter?
Steckt auf jeden Fall ein klarer Plan dahinter. Man sieht ja bei Miron Muslic erstmal einfach, was für ein Feuer er entfachen kann, welche Emotionen er mitbringt. Und genau das war auch in dieser Situation nötig. Da kommen wir nochmal wieder auf das letzte Saisonspiel. Schalke war wirklich am Tiefpunkt. Die Fans haben sich von der Mannschaft abgewendet. Und Miron Muslic hat es sehr, sehr schnell geschafft, die Leute wieder hinter sich zu bringen und eine neue Euphorie auf Schalke zu entfachen. Das zeigt ja auch direkt, dass erste Training unter Miron Muslic. Ich habe die genaue Zahl gar nicht mehr im Kopf, aber es waren auf jeden Fall mehrere tausend Fans, die zum ersten Training kamen, nach so einer Katastrophensaison, nach so einem letzten Saisonspiel, und es waren nur wenige Wochen später und direkt waren alle wieder happy und eine Aufbruchstimmung war da und man freute sich, ey, wir haben mit Miron Muslic einen, mit dem wir hoffentlich in die richtige Richtung gehen. Und natürlich hat bei Frank Baumann haben auch die Daten eine Rolle gespielt. Schalke schaut immer mehr noch auf die Daten, auch bei der Spielerauswahl, haben sich da auch ein eigenes System entwickelt, das sogenannte Stats Libuda, nennen sie das, angelehnt an Stan Libuda, schauen da noch viel, viel mehr drauf, während Ben Manga ja mehr wiederum auch auf die Sichtung vor Ort Wert gelegt hat, schaut Schalke jetzt noch mehr auf Daten, und das war beim Trainer natürlich auch. Die haben schon gesehen, was Miron Muslic bei seinen früheren Stationen und auch zuletzt in Plymouth geleistet hat und hatten dann die volle Überzeugung, dass er Schalke weiterentwickeln kann und wieder in die Spur bringen kann.
Insgesamt ein strukturierterer Ansatz, der jetzt bei Schalke verfolgt wird, also eher ja auch der Blick auf das Langfristige als dieses sich beeinflussen lassen von tagesaktuellen Geschichten. Also das hatte man früher zumindest bei Schalke von außen immer den Eindruck, da war der Alarmismus unheimlich groß, wenn irgendwas öffentlich diskutiert wurde, dass dann gleich ja so eine Art Panik ausbrach und vor allen Dingen auch so Leute wie Clemens Tönnies früher dann natürlich auch sofort an die Öffentlichkeit gegangen sind, um da dann auch medienwirksam sofort sich selbst auch ein bisschen zu sehr zu inszenieren, was ja bei Baumann jetzt überhaupt nicht gefährlich ist, oder das wird er nie machen.
Nee, das wird Frank Baumann definitiv machen. Er steht eben für Ruhe und gar nicht für irgendwelche polarisierenden Aussagen. Und genau, wie du schon sagst, es ist wirklich ein strukturierter Ansatz. Auf Schalke ist schon seit Jahren davon die Rede, dass eigentlich der Verein die Spielweise ein bisschen vorgibt und sich danach dann das Personal aussucht und nicht zu sagen, wir holen einen Trainer und der gibt vor, wie wir spielen und was für Spieler wir brauchen, sondern nee, andersrum. Und in die Richtung soll es jetzt auch gehen. Deswegen dauert es natürlich auch noch mit dem Umbruch. Also Schalke hat den Umbruch auch noch nicht abgeschlossen. Aber man ist schon in die richtige Richtung gegangen, hat jetzt dementsprechend auch die Transfers im Sommer getätigt. Und wenn sie diesen Weg beibehalten, dann finde ich, ist Schalke auch wirklich auf einem sehr guten Weg, weil so soll es eigentlich sein, dass du nicht wieder, wenn du einen Trainer wechselst, wieder in die andere Richtung springst und sagst, ach nee, der Ansatz, der funktioniert nicht, der Trainer nimmt jetzt wieder den neuen Ansatz, jetzt wollen wir lieber wieder Offensiv-Hurra-Fußball spielen. Das finde ich den falschen Weg, deswegen der Ansatz ist sehr gut, und selbst wenn Miron Muslic sich zum Beispiel irgendwann entscheiden würde, so, ich möchte woanders hingehen, dann hätte man auf jeden Fall ja schon die Spielidee und könnte daran passend dann den nächsten Trainer holen, was ich sehr sinnvoll erachte.
Allerdings, so weit denkt wahrscheinlich auf Schalke momentan noch keiner. Aber je erfolgreicher er natürlich ist, desto größer ist die Gefahr selbstverständlich auch, dass er da abgeworben wird. Aber vorher wird er sich ja sicherlich erstmal auf dieses Ziel, was ja gar nicht offiziell ausgegeben wurde, was aber wahrscheinlich bei allen, zumindest bei den Fans im Hinterkopf ist, Aufstieg. Wie verankert ist denn das wirklich in der Fanschar und wie offensiv wird das intern zumindest beim Verein dann auch betrieben?
Ja, der Traum lebt natürlich, wenn du nach 12 Spieltagen auf Tabellenplatz 2 stehst, zwischenzeitlich schon Erster warst. Ich gucke gerade auf die Tabelle, jetzt 4 Punkte Vorsprung auf den 3. Platz hast, 5 Punkte Vorsprung auf den 4. Natürlich träumt man da davon, dass man im Mai in die Bundesliga aufsteigen kann. Guckt vielleicht schon so ein bisschen auf den Spielplan, was kommt da so. Schalke spielt zum Beispiel am 33. Spieltag in Nürnberg, bei den Freunden aus Nürnberg, da den Aufstieg perfekt machen. Nürnberg würde sich retten oder wäre schon vorher idealerweise gerettet und man könnte eine Riesenparty machen. Natürlich denken da manche Schalker schon dran, aber intern ist das absolut vermessen, da irgendwie nach den vergangenen 2 Jahren vor allem dran zu denken, über den Bundesliga-Aufstieg zu sprechen. Die Saison ist noch sehr lang und Schalke muss sich einfach erstmal weiter stabilisieren. Der Start war jetzt sehr gut. Und wenn man jetzt auf das Restprogramm erstmal für die Hinrunde guckt, dann sind da durchaus auch noch ein paar Punkte drin. Jetzt spielst du in Münster, dann hast du das Topspiel gegen Paderborn. Klar, wenn du da gewinnst, danach vielleicht dann auf dem 1. Platz. Das ist erstmal schon mal eine Hausnummer. Aber es sind noch so viele Spiele zu gehen und Schalke muss dann erstmal zeigen, dass sie wirklich diese Stabilität besitzen, vor allem mit Blick auch darauf, wie viele Verletzungen Schalke 04 aktuell hat. Also zuletzt fehlten 12 Spieler. Und trotzdem waren die Ergebnisse nicht so schlecht. Das zeigt dann durchaus auch schon mal den Wandel, den es einfach innerhalb der Mannschaft gibt und auch mit dem Trainer, dass man es dann auch schafft, Ausfälle zu kompensieren. Und wenn da wirklich Schalke es schafft, mit der Stammelf über einen längeren Zeitraum spielen zu können, dann sehe ich da sehr gute Chancen auf jeden Fall, um den Aufstieg mitzuspielen.
Und die Stammelf ist ja vor allen Dingen erstmal basierend auf einer sehr, sehr sattelfesten Defensive, was ja in den letzten Jahren auch nicht der Fall war. 122 Gegentore in den 2 Saisons davor. Aktuell gerade mal 7. Gut, die 4 im Pokal, die kommen natürlich dann noch dazu gegen Darmstadt, aber die würde ich jetzt mal rausrechnen, weil Pokal ist ja doch wieder nochmal eine andere Geschichte und die Liga zählt ja. Aber 7 nach 12 Spieltagen, kann sich sehen lassen.
Kann sich auf jeden Fall sehen lassen und das muss man wirklich sagen. Schalke 04 hat die Defensive stark stabilisiert. Natürlich waren auch ein paar Spiele dabei, wo sie ein bisschen Glück hatten, wo dann der Gegner durchaus gute Chancen hatte. Ich erinnere mich an das Auswärtsspiel in Bielefeld. Die sind, glaube ich, allein in der ersten Halbzeit 2-3 Mal alleine auf Loris Karius zugelaufen. Das hätte dann auch anders ausgehen können, aber das ist dann natürlich auch das Glück, wenn du oben stehst, was du dann durchaus mal hast. Aber letztlich ist das schon sehr stark, mit sehr viel Selbstvertrauen, wie Schalke auftritt. Aber da spielen natürlich auch die neuen Spieler eine Rolle. Loris Karius war schon vorher da, aber brauchte natürlich auch ein bisschen Zeit noch, weil er lange nicht gespielt hat und hat jetzt einfach die nötige Spielpraxis und das Selbstvertrauen, um stark aufzutreten. Und davor die Dreierkette, echt Hut ab, wie die agieren, gerade mit dem Abwehrchef Nikola Kartic. Das ist mit einer der Top-Transfers, den Schalke 04 getätigt hat. Da war man vorher sich auch noch nicht ganz so sicher. Miron Muslic wollte ihn unbedingt haben, weil er ihn kannte aus Plymouth. Und da dachte man sich so, boah, Verteidiger, vorher in Plymouth gespielt. Kann der wirklich in der 2. Liga dann so den Unterschied ausmachen und die Abwehr führen? Aber jetzt muss man sagen, nach 12 Spieltagen, ja, absolut. Er ist der Faktor in der Abwehr, er dirigiert. Und was bei ihm auch noch hervorsticht, er tritt wirklich als Leader auf. Selbst wenn mal Fehler passieren, wie zuletzt beispielsweise, dann sagt er direkt, ey, das nehme ich jetzt auf meine Kappe. Den jungen Spieler nehme ich da raus. Zum Beispiel jetzt zuletzt in Karlsruhe, dann als Schalke 1-0 geführt hat, in der Schlussphase noch 2 Gegentore kassiert hat, da sagt er direkt, ey, die jungen Spieler, die haben da keinen Fehler gemacht, das nehme ich auf meine Kappe. Ich als Abwehrchef muss die Abwehr dirigieren. Und deswegen, das kommt auch nochmal mit dazu, dass dann da wirklich einer sich vor die Mannschaft stellt und sagt, hier, ich bin dafür verantwortlich.
Was ja auch wieder dann für einen wirklich verbesserten Teamgeist spricht, weil bei Schalke war es ja dann auch in der Vergangenheit öfters mal so, dass dann irgendwann jeder gegen jeden und jeder war sich selbst vor allen Dingen der Nächste und jetzt hängen sie zusammen und einer, ja, opfert sich dann in Anführungsstrichen, lässt sich kreuzigen für die Mannschaft.
Ja, absolut. Also der Teamgeist hat sich völlig verändert und man sieht es ja auch. Natürlich, wenn du Erfolg hast, dann ist die Stimmung meist gut, aber man sieht das schon enorm, welche Erleichterung oft auch herrscht, wenn Schalke sich die 3 Punkte erkämpft hat, weil, wie gesagt, es ist nicht immer so, dass Schalke 04 den Gegner irgendwie an die Wand spielt und ganz locker die Spiele gewinnt. Nee, da steckt viel Kampf dahinter und haben dann manchmal auch mal Glück noch in der Schlussphase, dass der Ball dann beim Gegner nicht doch noch reingeht. Deswegen ist die Erleichterung und die Freude dann doch sehr groß, aber das zeigt dann auch den Teamgeist, den Schalke 04 einfach hat, wenn man dann die Feierlichkeiten nach den Spielen sieht.
Definitiv, aber so ein Spielglück musst du dir natürlich auch erarbeiten mit Robustheit, Mentalität, Stabilität, das sind ja dann immer so Worte, die dann auch fallen und die natürlich auch auf den Trainer dann wieder einzahlen, der auch wirklich eine klare Spielidee hat, die kann man tatsächlich erkennen.
Absolut, die kann man definitiv erkennen. Erstmal, wie gesagt, die Defensive stabilisiert mit der Dreierkette und Miro Muslic steht halt für ein sehr intensives Spiel. Er predigt immer wieder sein Mantra, aggressiv, intensiv, mutig und genau so tritt Schalke auch auf. Mit einem sehr hohen Pressing, jeder weiß genau, wann er anzulaufen hat. Man sieht bei Schalke mitunter noch, dass sie dieses Pressing nicht die komplette Spielzeit durchhalten können. Das geht natürlich auch nicht, über 90 Minuten sowieso nicht, aber Da gehen durchaus noch ein paar Minuten mehr. Da brauchen sie einfach noch ein bisschen Zeit, um das noch weiter implementieren zu können. Aber das macht halt schon viel aus. Gerade zum Spielbeginn tritt Schalke oft sehr aggressiv auf, weswegen es Schalke auch schon des Öfteren dann jetzt geschafft hat, früh in Führung zu gehen, weil sie den Gegner einfach überrollt haben, sehr dominiert haben und obwohl die Gegner dann auch im Vorfeld immer gesagt haben, beispielsweise Hannover 96 mit Christian Titz, der sagte, ja, natürlich wissen wir, wie Schalke agiert und wir stellen uns darauf ein. Aber ich war auch beim Spiel in Hannover und Schalke hat Hannover in den ersten 15, 20 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe, überhaupt gar keine Chance gelassen. Hannover war kaum am Ball und Schalke hat Hannover hinten reingedrängt und ging natürlich dann auch logisch in Führung. Und das macht das Spiel einfach aus. Und danach haben sie dann halt jetzt die Klasse, dass sie defensiv gut stehen können und sich dann auch mal ein bisschen zumindest auf einer 1-0-Führung ausruhen können.
Ja, so eine Führung ist natürlich immer was, worauf man dann gut sich ausruhen kann, wenn man hinten defensiv steht und sicher steht. Dieser aggressive Spielstil, dieses Frühpressen, dieses sehr kraftintensive, kann sich das im Laufe der Saison vielleicht auch noch rächen, dass der Kraftverschleiß zu groß ist? Du sprachst vorhin auch die Verletzungsproblematik an und die hängt natürlich dann auch noch direkt auch mit einem etwas, ja, nicht allzu großen Kader zusammen, was dann vielleicht auch ein Problem in Sachen Aufstieg werden kann?
Glaube ich eher weniger tatsächlich, einfach unter der Prämisse, dass Schalke 04 ja nur ein Spiel pro Woche hat. Wenn in der Bundesliga wäre das jetzt vielleicht, gerade wenn du international spielst, nochmal ein anderes Thema. Wenn du alle 3 Tage ein Spiel hast und diesen intensiven Fußball spielen würdest, dann würde ich da durchaus schon sagen, das könnte Probleme geben. Aber so gibt mir und muss nicht den Spielern auch immer sehr viele Pausen. Das Stichwort Belastungssteuerung hören wir auch immer wieder, dass Spieler dann mal bewusst rausgenommen werden. Zudem gibt es dann auch gewisse Abmachungen zwischen dem Team und Miron Muslic. Wenn man auswärts gewinnt und zu Null bleibt, gibt es einen extra freien Tag. Jetzt zum Beispiel in der Länderspielpause haben die Spieler dann auch 3 Tage frei bekommen. Wir haben am vergangenen Donnerstag in Enschede gespielt. Den Freitag haben sie noch ein bisschen dann nochmal eine kleine Einheit gemacht und dann hatten sie 3 Tage frei bis einschließlich Montag. So handhabt das Schalke 04 dann natürlich auch, um die Spieler nicht zu überbelasten. Klar, es gibt jetzt sehr viele Verletzte, allerdings muss man da auch mit dazu sagen, dass das nicht alles Verletzungen sind, die man irgendwo auf die Belastung zurückführen kann. Da sind sicherlich welche dabei, wo es sein könnte, beispielsweise Christopher Antwi-Ajay, der muskuläre Probleme hatte, so Brian Lassme vielleicht auch, der hatte aber auch die letzten Jahre schon immer wieder Probleme. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, weil Miron Muslic mehr Intensität verlangt, dass das nur daran liegt, sondern er hatte vorher schon Problemchen. Der einzige Spieler, wo man wirklich sagen kann, okay, da hat man vielleicht was falsch gemacht, ist Neuzugang Christian Gomis. Da merkt man schon den Unterschied zwischen Winterthur in der Schweizer Liga und zweite Bundesliga ist schon größer. Da hat man das ein bisschen unterschätzt. Er hat sich dann eine erste Muskelverletzung zugezogen, kam dann wieder. Dann leider ist er leider direkt wieder ausgefallen. Da hat man gemerkt, okay, da haben wir ein bisschen was falsch gemacht. Aber sonst war zum Teil auch einfach Pech dabei. Beispielsweise Timo Becker, der in einem Heimspiel, ich glaube gegen Fürth, mit Ron Schallenberg zusammenprallt und sich dabei verletzt. Das ist unglücklich. Deswegen ist da die Spielweise, ja, die ist sehr fordernd, aber Schalke versucht das im Sinne der Belastungssteuerung zu handhaben und bislang geht es noch auf, sodass man die Verletzung eher auf andere Gründe zurückführen kann.
Und es ist eine Spielweise, die ja auch gegen Ballbesitzteams, aber auch gegen tiefstehende Gegner durchaus funktioniert. Also gegen beide kann Schalke erfolgreich sein, weil sie natürlich auch ruhende Bälle hervorragen können. 62,5% aller Tore, aller Schalker Tore nach ruhenden Bällen. Stimmt die Statistik?
Habe ich jetzt speziell selbst nicht nachgeguckt, aber wenn du das sagst, wird es bestimmt stimmen.
Ich habe sie zumindest irgendwo gelesen und es fällt auf jeden Fall schon auf, es fallen einige Tore nach Standards. Ist das eine Stärke oder kann das auch eine zu große Abhängigkeit sein, weil die Offensivkraft bei Schalke dann aus dem Spiel heraus ja doch noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, wenn man Kritik üben möchte?
Absolut. Ja, natürlich sollte man nicht da alleine nur auf die Standards vertrauen, aber definitiv kann man das mit als Stärke ansehen, wenn man guckt, was man eben für Spieler auf dem Platz hat, wie eben ein Kartisch oder auch ein Kurucay, die wissen, wie sie sich dann auch vorne im Strafraum behaupten können. Mhm. Und Schalke arbeitet auf jeden Fall immer wieder an den Standards, haben auch zuletzt beispielsweise jetzt vor dem Testspiel gegen Enschede, wo eigentlich mehr Jugendspieler zum Einsatz, Nachwuchsspieler zum Einsatz kam, hat man trotzdem auch nochmal ein Standardtraining implementiert ins Training, um auch den jungen Spielern dann nochmal die Abläufe näher zu bringen. Also man legt da schon sehr viel Wert drauf. Aber klar, eben die Abläufe generell in der Offensive können sich definitiv noch verbessern. Allerdings liegt das auch an den Ausfällen. Dann, dass man gerade vorne in der Spitze mit den zwei Zehnern und der alleinigen Spitze dann immer wieder wechseln muss, weil man nicht mit der gleichen Besetzung spielen kann, was zum Beispiel in der Defensive sich zeigt. Da kann Schalke schon des Öfteren mit der gleichen Dreierkette auftreten, wie zuletzt mit Ayahan, Kartic und Kurucay. Aber in der Spitze, da muss man doch des Öfteren dann nochmal wechseln, zumindest auf einer Position, also Karaman und Silla, die spielen ja schon sehr beständig, aber die dritte Position, die ist immer noch offen, weil dann ist Andrea Jay verletzt, Peter Remmert verletzt, Christian Gomis verletzt, Brian Lassme, eigentlich hätte man auch noch im Hintergrund einen Emil Heulund, von dem man sich sehr viel erwartet, kommt auch nicht in die Spur. Da sind halt sehr viele Spieler, die nicht zur Verfügung stehen oder immer wieder mal nicht zur Verfügung stehen und deswegen hapert es da noch so ein bisschen an den Offensivablaufen.
Muss man da im Winter nochmal nachlegen aus deiner Sicht? Silas von Stuttgart ist im Gespräch.
Wäre so gesehen ganz wünschenswert, wenn man es könnte. Allerdings sind wir da wieder beim Thema Geld. Ja. Das hat Schalke 04 tatsächlich nicht. Man hat im Sommer schon recht viel Schalker Verhältnisse, recht viel Geld ausgegeben. Man darf ja auch nicht vergessen, Schalke musste auch für Miron Muslic eine Ablöse zahlen. Und da es ist aktuell quasi nichts verfügbar. Man müsste erstmal schauen, ob man vielleicht Spieler los wird, die aktuell weniger spielen. Vielleicht auch von den Talenten, wie beispielsweise Salazar, der kaum zum Zuge kommt und da auch einfach im Mittelfeld an Schallenberg und Elfhausi nicht vorbeikommt. Und dass man da vielleicht ein bisschen Budget frei bekommt, um dann nochmal jemanden holen zu können. Allerdings sind wir da auch wieder beim Punkt, Schalke hat so viele Spieler, die aktuell halt einfach nur nicht zur Verfügung stehen. Wenn die aber auch alle wieder da sind und dann holst du nochmal einen neuen, wo sollen die alle hin? Das ist dann so der Faktor, den man abwägen muss. Und das hatte uns auch Frank Baumann vor einigen Tagen nochmal geschildert, dass man da erstmal abwarten möchte, wie sich das bei den verletzten Spielern entwickelt. Und beispielsweise jetzt mit Blick auf das kommende Spiel gegen Münster könnte es zum Beispiel sein, dass Antwi Ajay wieder in den Kader rückt. Er ist jetzt wieder ins Training eingestiegen und ist da auf jeden Fall dann schon wieder eine Option, zumindest für den Kader.
Also auch da die Ruhe von Frank Baumann durchaus entscheidend, das erstmal abzuwarten und nicht übereilt dann irgendwelches Geld auszugeben, was einfach nicht da ist. Natürlich dann auch eine wichtige Geschichte. Die erste Krise, die haben wir schon angesprochen, diese zwei Niederlagen in Folge. Was hat Muslic da gemacht, damit Schalke nicht wieder in die alten Muster zurückfiel?
Eigentlich hat er gar nicht viel verändert. Man ist wirklich seinem Prinzip treu geblieben, weil man darf diese Niederlagen auch nicht überbewerten. Also in Darmstadt, da ist echt alles schiefgelaufen, was schiefgelaufen ist. Irgendwie Schalke kam von der ersten Minute an gar nicht richtig in die Spur. Man kann es sich wirklich nicht erklären, wobei man auch mit dazu sagen muss, vor dem 1:0 von Darmstadt hatte Kenan Karaman eine super Chance. Aus wenigen Metern trifft er leider das Tor nicht. Dann der schlaue Spruch im Fußball, dann wäre alles eigentlich anders gelaufen. Deswegen, dann wäre es vielleicht wieder so ein typisches Schalke-Spiel geworden. Schalke wäre 1:0 in Führung gegangen, hätte sich ein bisschen zurückgezogen, hätte in der Defensive das versucht zu verwalten. So ist halt wirklich alles gegen Schalke gelaufen. Und als dann Darmstadt 1:0, 2:0 in Führung ging, hat man halt weiter versucht, vorne aggressiv draufzugehen und hat dann gemerkt, ey, das funktioniert nicht, stand dann leider vielleicht auch ein bisschen zu hoch und deswegen fiel das Ergebnis dann auch einfach zu hoch, ein bisschen aus Schalker Sicht zu hoch aus. Ja, und in Karlsruhe ist es halt einfach mega unglücklich gelaufen. Du bist ja mit 1:0 in Führung gegangen, du hattest es eigentlich recht im Griff und dann plötzlich kippte das Spiel noch. Das passiert dann einfach mal. Da war dann wirklich so das Glück, was Schalke in den ersten Spielen hatte. Das hatten sie in dem Spiel nicht. Deswegen musste man da gar nicht viel verändern. Aber natürlich war die Erleichterung groß, als man dann eine Woche später zu Hause gegen Elversberg mit 1:0 gewinnen konnte, weil da war wieder das Schalke da, was man aus den ersten Spielen dann kannte.
Ja, stabil, geduldig, effizient habe ich mir hier als Notiz hingeschrieben zu diesem Spiel, also da den Bruch des Trends dann verhindert und wieder in die richtige Richtung gestellt. Und dann kam ja auch schon die Länderspielpause, die dann ja für die Verletzten wahrscheinlich auch dann erstmal segensreich war für Schalke, dass man da dann mal ein bisschen noch runterfahren konnte.
Ja, auf jeden Fall. Das half jetzt enorm und deswegen sind am Dienstag Christopher Anviar-Jay, Yannick Bachmann und Brian Lassme zumindest in Teilen ins Mannschaftstraining zurückgekommen und so hat man dann vielleicht schon gegen Münster, aber dann spätestens wahrscheinlich gegen Paderborn schon wieder Optionen mehr und ja, diese Zeit half jetzt einfach erstmal den verletzten Spielern, aber natürlich auch eben den anderen Spielern, die zuletzt viel gespielt haben, um ein bisschen Ruhe zu bekommen. Beispielsweise Kenan Karaman, der sich in der Vorbereitung verletzt hat, operiert werden musste, dann ein bisschen brauchte, um wieder Fuß zu fassen. Und dann aber jetzt wirklich jedes Spiel gemacht hat, auch in eigentlich jeder Trainingseinheit mit dabei war, was vor der Verletzung bei ihm gar nicht der Fall war, wo er auch immer mal wieder rausgenommen werden musste. Und für ihn war zum Beispiel jetzt die Länderspielpause auch ein Segen, dass er mal ein bisschen die Beine hochlegen konnte, weil das wird sicher schon ein straffes Programm zuletzt gewesen sein.
Und es wird ja auch noch weiter straff gehen. Bis zum Saisonende sind ja dann doch noch ein paar Spielchen zu spielen. 22 an der Zahl, um dann eben dann vielleicht diesen Aufschwung dann zu veredeln. Dieser Aufschwung, der eben auf, wir haben es rausgearbeitet, auf zwei Säulen basiert. Muslic und Baumann, das definitiv. Ist es das beste oder das eingespielteste Sportvorstand-Trainerteam seit Jahren? Das bestharmonierendste, so wollte ich sagen, nicht eingespielt, harmonierend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ganz andere Zeiten auf Schalke erlebt, wo dann auch intern oder auch gegenüber uns Journalisten dann durchaus mal nicht so gute Worte gewählt wurden. Wir erinnern uns beispielsweise an Ben Manga gegen Karel Gerertz, die sich da nicht ganz so grün waren, auch hinsichtlich der Aufstellung. Nee, das ist jetzt alles gar kein Faktor mehr. Eben, es wirkt alles sehr, sehr harmonisch, sehr abgeklärt. Und würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, dass das im Vergleich zu den vergangenen Jahren definitiv das beste Duo aktuell erstmal ist.
Heidel Tedesco, die waren auch mal sehr harmonisch, aber das war sportlich nicht so erfolgreich, ne?
Genau, richtig. Das war dann das. Hinterher dann leider das Problem.
Da wünschen wir den Schalkern natürlich, dass das jetzt dann auch sich sportlich weiterhin auszahlt. Was glaubst du denn, wie nachhaltig ist diese Ruhe dann und wie krisenfest ist sie auch? Gut, die erste kleine Krise haben sie überstanden, aber es könnte ja natürlich, im Fußball ist es immer möglich, auch mal eine längere Krise kommen. Ist die dann auch sattelfest, diese Ruhe und diese Führung dann, dieses Zusammenspiel der beiden Protagonisten? Oder kann dann doch mal ganz leicht Schalke-typisch wieder einer von der Seite nochmal reingerätschen?
Das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns alle stellen, weil wir haben es alle noch nicht erlebt. Auch bei Miron Muslic haben wir alle es noch nicht erlebt, wie er auf so eine Krise reagieren würde. Also bislang, selbst auch nach den zwei Niederlagen im Pokal und dann in Karlsruhe, da wurde vieles dann eher weggelächelt und dann wieder positiv gesprochen. Aber ob, wenn du dann wirklich mal 4, 5, 6 Spiele nicht erfolgreich bist, da sind wir alle sehr gespannt, wie sich das dann entwickeln würde und ob dann auch bei Miron Muslic die Stimmung vielleicht mal kippen könnte, dass dann da auch mal ein paar ernstere, härtere, kritischere Worte fallen können. Im Training zeigt er das durchaus, da geht er auch sehr kritisch mit seinen Spielern um. Aber das ist dann trotzdem nochmal was anderes, wenn du dann in eine Negativspirale gerätst, weil dann vielleicht auch die Spieler die Worte dann anders auffassen als aktuell, weil man dann sagt, okay, wir sind erfolgreich, ne, akzeptiere ich, Trainer sagt schon das Richtige, aber wenn es dann schlecht läuft, dann könnte das vielleicht kippen und wir kennen alle Schalke, es reden immer viele Leute mit und ich glaube, wenn es dann mal schlecht laufen würde, dann würden sich wieder Stimmen melden, auch außerhalb des Vereins, die es dann wieder besser wissen und dann bin ich sehr gespannt, wie es sich entwickelt, aber aktuell wirkt es erstmal sehr fest und aktuell sehe ich auch gar nicht, dass es zumindest in dieser Saison so eine Spirale geben könnte.
Das wollen wir den Schalkern natürlich hoffen, weil emotional gehört Schalke natürlich in die erste Liga und emotional wären Fans und Umfeld wahrscheinlich auch für den Aufstieg durchaus gewappnet. Wie sieht denn das strukturell aus? Käme denn so ein Aufstieg vielleicht auch da zu früh?
Ja, das ist immer so die Frage, gerade bei einem Aufsteiger, der vielleicht ein bisschen überraschender aufsteigen würde, ist man dafür gewappnet? Man müsste dann auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen. Das ist ganz klar. Mit dem Kader kannst du nicht in der Bundesliga so einfach bestehen. Und da musst du definitiv was tun. Man hat es ja auch gesehen, als Schalke zuletzt aufgestiegen ist, 2022, es war ja gar kein schlechter Kader, den Schalke dann letztlich auch hatte, auch mit Spielern wie einem Tom Kraus beispielsweise oder Moritz Jens. Und letztlich hat es dann trotzdem nicht gereicht. Und man sieht es ja in der Bundesliga, das ist nochmal ein ganz anderes Spielniveau. Da muss dann schon nochmal ordentlich was getan werden. Da wäre ich mir auch noch nicht so sicher, ob das jetzt so das Beste tatsächlich wäre. Aber natürlich, du kannst den Aufstieg nicht ablehnen. Schalke 04 braucht das Geld sowieso. Der große Geldtopf, der in der Bundesliga lauert, hinsichtlich auch TV-Geldern. Deswegen, natürlich ist das das große Ziel und dann musst du halt auch wirklich alles dafür geben, dass du dann auch mal für längere Zeit in der Bundesliga wieder bleibst.
Ja, Frank Baumann wollte ja auch bei den Kollegen von Sky gestern, habe ich ein Interview gesehen, ja auch nicht sagen, man möchte aufsteigen, aber hat auf jeden Fall gesagt, das, was du im Grunde mit anderen Worten auch schon gesagt hast, also wenn es denn so weit kommt, wir würden definitiv die Lizenz für die erste Liga beantragen.
Genau, das würden sie jetzt nicht verweigern. Also werden nicht der erste Aufsteiger, der sagt, nee, wollen wir nicht.
Bei uns ist ja der Blick in die Glaskugel von den Gästen immer gefordert. Ich kann mich da immer sehr schön rausnehmen. Ich brauche da nicht reingucken. Ich darf sie nur halten, aber ich kann sie dir hinhalten und sagen, guck doch mal rein, wo ist denn Schalke am Saisonende? Wo stehen sie denn aus deiner Sicht?
Ja, ich bin tatsächlich schon sehr optimistisch, dass Schalke 04 am Ende ja auf einem, ich würde jetzt nicht sagen auf einem der Aufstiegsplätze, aber zumindest da in der Nähe sich aufhält. Vielleicht Platz 3, Relegation. Es wird sich nochmal viel tun in der Tabelle, aber sie werden auf jeden Fall bis zum Saisonende oben mitspielen, definitiv. Also da sehe ich gar nicht mal so viele Teams, die da wirklich beständig mithalten können, weil es eben so viele Auf- und Abs gibt. Man muss jetzt so ein bisschen abwarten, wie es sich beispielsweise bei Hertha BSC entwickelt, die ja keinen guten Saisonstart hatten, aber jetzt zuletzt sich besser präsentiert haben. Wenn die natürlich dann stabil bleiben, dann wären die auf jeden Fall noch ein Kandidat, der einige Plätze klettern kann. Kaiserslautern ist auch immer so ein Faktor, gerade mit diesem Stadion, wo viel Potenzial drin steckt und sowieso die direkten Konkurrenten aktuell, Paderborn, Elversberg, wo es eben sowieso wie auf Schalke auch total ruhig ist. Da muss man abwarten, aber ich traue Schalke tatsächlich sehr, sehr viel zu in dieser Saison.
Lautern und Hertha, ich habe mal ganz eben auf den Monitor über meiner Kamera gelinst, falls ihr euch, die ihr bei YouTube zuguckt, sagt, wo guckt der Kerl schon wieder hin? Da steht die Tabelle und da sehe ich 7 Punkte sind Lautern und Hertha momentan hinter Schalke. Das ist ja schon mal eine kleine Menge Holz zumindest, aber es sind ja auch erst 12 Spieltage gespielt und ich merke schon bei dir, die Skepsis, weil du kennst Schalke, ist eben dann immer noch ein bisschen mit dabei, dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage, die steigen auf jeden Fall auf. So, jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Keine Ahnung, inwieweit meine Prognosen, die sowieso beim Tippspiel auch meistens nicht eintreffen, aber das erinnert mich daran, das Tippspiel von Feverpitch tatsächlich diese Woche dann auch mal wieder auszufüllen. Eingelullt von der Länderspielpause hätte ich es wahrscheinlich fast wieder vergessen. Jetzt habe ich es mir gemerkt, habe es mir eben auch noch notiert. Falls ihr zu Hause auch noch nicht getippt habt, unbedingt machen. Ich bin schon Tipps im Rückstand. Deshalb, da habe ich schon ein paar Spieltage ausgesetzt. Um die Meisterschaft werde ich wahrscheinlich nicht mehr mitspielen. Bist du ein guter Tipper, Marcel?
Boah, es geht so. Also es schwankt von Jahr zu Jahr. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie vor 2-3 Jahren in meiner Tipprunde mal ein ganz gutes Jahr, aber jetzt bin ich auch eher so im Mittelfeld.
Ja, da sehe ich mich auch eher. Mal gucken, wo es am Ende dann bei rauskommt. Schalke sehe ich weiter vorne. Definitiv als mich.
Auf jeden Fall, definitiv. Also im Mittelfeld wird Schalke 04 nicht landen. Da lege ich mich auch fest.
Dann habe ich die Aussage aus dir auch noch rausgekitzelt und deshalb sage ich vielen Dank, dass du da warst, Marcel.
Dankeschön.
Feverpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.